Der Predigttext steht in Titus 1, die Verse 5 bis 16. Paulus schreibt an Titus: Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen solltest, wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind. Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss. Die ganze Häuser umkehren, indem sie um schändlichen Gewinnes willen lehren, was sich nicht geziemt. Es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt: Kreta sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Wem es möglich ist, den lade ich ein, zum Gebet aufzustehen. Vater im Himmel, wir stehen hier jetzt vor dir und sind gespannt, was du uns zu sagen hast. Dieser Text ist spannend und wir dürfen auf dich hören. Mach bitte unsere Ohren frei, unsere Herzen auf. Lass uns das aufnehmen, was du uns durch deinen Boten Andreas Schäfer zu sagen hast. Gib du ihm Vollmacht und Klarheit. Danke, dass du bei jedem von uns jetzt bist. Auch bei denen, die nicht hier sind, segne du in die Familien hinein und gib du deinen Frieden. Auch dein Volk Israel schließen wir in dieses Gebet mit ein. Wir danken dir, dass du bei allen bist und alles im Blick hast. Rühr du uns an mit deiner Kraft und mit deinem Wort. Amen.
Amen. Eigentlich fing es doch ganz gut an mit dem Titusbrief da am letzten Sonntag. Wir hatten doch da diese Insel der Kreta in den Blick genommen, nicht nur als Urlaubsinsel, sondern als Missionsinsel, als Glaubensinsel, als Jesusinsel. Wir hatten uns sagen lassen vom Reformator Calvin, der Brief ist nicht nur ein Brief an Titus, dahinter steht die Gemeinde oder die Gemeinden der Kreter, die sozusagen über den Schulter, die Schulter im Gucken und mit dabei sind. Eigentlich fing es doch ganz an, wenn wir bei, ganz gut an, wenn wir bei Paulus lernen, den richtigen Cantus Firmus zu singen, die richtige Melodie hinzukriegen. Aber so gut wie es anfing, so komisch geht's weiter. Denn das, was wir heute Morgen hier gelesen haben, das hört sich ja nicht so gut an. Vielleicht geht es Ihnen so ähnlich, dass einer gesagt hat, welche Scheibe wollen wir uns denn von diesem Text noch abschneiden? Also welches Stückchen scheint denn für uns noch heute praktikabel zu sein? Was nehmen wir denn noch rüber? Gut, die Verse 5 bis 9, das scheint vielleicht ganz hilfreich zu sein, wenn sozusagen die Pastoren und Pfarrerinnung das mal ein bisschen beobachten würde und das im Blick hätte, das ist okay, 5 bis 9 so im Pastoralkolleg zu lesen, zu studieren, so als biografisches Testgebiet, das scheint hilfreich zu sein. Aber 10 bis 16, die Frechen und die Schwätzer und die Verführer, denen man das Maul stopfen muss, und die faulen Bäuche und die bösen Tiere und die Lügner, untüchtig zu allem guten Werk. Also Paulus, das geht nicht. Das geht nicht. Das ist kein schöner Text. Und wir lieben doch schöne Texte. Wir lieben erbauliche Texte, wohlklingende Texte, die uns wohltuend auch streicheln, die das Flair von christlichen Postkarten haben, wo immer alles rund und schön ist, so psalmartig, melodiös, aber nicht sowas. Paulus, das geht nicht. Und doch er macht's. In diesem Brief an Titus, in diesem Brief an die Kreter. Und er lässt sozusagen die Gemeinde damals, er lässt die Gemeinde heute über die Schulter gucken. Er lässt sie hineingucken, wie das aussieht, sozusagen im Personalfortbildungsprogramm, wie er da eben seine Mitarbeiter schult, was für ihn ganz wesentlich und ganz, ganz wichtig ist. Und wir haben das Glück, an dieser ungewöhnlichen Perspektive teilhaben zu können, mal eine ganz andere Sichtweise zu bekommen, wie das hier aussieht. Paulus war offensichtlich zum Thema Gemeindeaufbau noch nicht fertig geworden bei seinem Missionsdienst auf der Insel Kreta. Und jetzt gibt es so eine ganze Reihe Dinge, die nun zu tun sind. Und das alles steht unter einem Stichwort. Und das Stichwort finden Sie in unserem Text zweimal. Einmal lesen wir im 9. Vers, dass es gesund und gesundmachende Lehre gibt. Und Paulus kann in Vers 13 sagen, sie sollen gesund werden im Glauben. Darum geht's. Um Gesundheit geht's. Um geistliche Gesundheit geht's. Dass Menschen, die an Jesus Christus glauben, geistlich gesund sind. Und jetzt rutschen wir, um unsere Rolle richtig zu finden, wir rutschen jetzt nicht in die Rolle des Arztes, der alle anderen berät und es besser weiß, sondern wir rutschen in die Rolle des Patienten. Der Arzt ist sozusagen auf der Seite des Titus, der ist auf der Seite des Paulus, der ist auf der Seite des einen Arztes der Gemeinde Jesu, nämlich Jesus das Haupt selbst. Und wir sind jetzt die Patienten, die mal gucken, was wird denn sozusagen auf der beruflichen Innungsseite über uns gedacht und über uns gesprochen. Und das ist unsere Chance. Unsere Chance ist genau da hineinzugucken ins Thema geistliche Gesundheit. Das wirft ja die neue, vielleicht auch altbekannte Erkenntnis wieder auf, dass es, was den Glauben an Jesus Christus angeht, nicht einfach automatisch läuft. Man sagt nicht einfach mal einmal Ja zu Jesus Christus und hat man sozusagen ein selbstfunktionierendes genetisches Programm bekommen, das nun eben so abgespult wird und da braucht man eigentlich gar nichts mehr zu tun, das läuft eben durch, so ist es nicht. So neben allem Guten, allem Positiven, kann es offensichtlich in einem geistlichen Leben auch Fehlentwicklungen geben. Es gibt die Möglichkeit, die Gefahr auch von fehlenden Entwicklungen. Es gibt die Gefahr von ungesunden Entwicklungen, von Infektionskrankheiten, von bleibenden Fehlhaltungen, von wie auch immer wieder gearteten Lebensweisen, die sich als geistlich ungesund entwickeln. Und was doch als erstes heute Morgen vor uns steht, steht diese Anfrage des Textes, kann es vielleicht sein, könnte es vielleicht sein, dass selbst ich noch einer bin, bei dem nicht alles stimmt. Also bei den anderen ist ja klar. Das ist ja klar. Aber dass selbst bei mir vielleicht noch nicht alles stimmen sollte, da fragt der Text an. Geistliche Gesundheit. Ja, ich weiß, man kann sich auch Krankheiten einreden. Das ist das andere Extrem. Das gibt's auch. Ich lese zurzeit ein erfrischendes Buch von einem katholischen Theologen und Mediziner, der die erfrischend satirische These aufstellt, gesund ist nur der, der nicht lang und intensiv genug untersucht wurde. Also das ist die eine Seite. Das ist natürlich auch mal eine Möglichkeit, wo man sagen kann, Mensch, wenn wir natürlich lang genug suchen, finden wir überall was. Es gibt unter uns Christen auch die andere Variante, die Variante nach Molière, der eingebildete Kranke. Nicht wahr, dass wir natürlich sozusagen unsere Krankheiten so dermaßen pflegen, obwohl gar nichts da ist, weil sie sinnerfüllende Funktion bekommen haben. Das gibt's auch. Viele von uns haben die Haltung von Kleinstkindern, die dauernd ihr Aua zeigen wollen, obwohl überhaupt nichts mehr da ist. Sie sehen da gar keinen Kratzer, keine Beule mehr, aber es ist immer noch Aua, weil es natürlich interessant macht, wenn man so irgendwas hat, was man sozusagen vor sich hertragen kann. Und manche haben ihre Opferrolle so dermaßen stilisiert, die können gar nicht mehr anders leben, die kommen gar nicht mehr raus aus der Rolle des Patienten. Das gibt's auch. Aber hier ist davon die Rede, dass ich einen Check kriege, einen geistlichen Gesundheitscheck kriege. Und jetzt mal auch sehen kann, wie sieht das aus der Perspektive Gottes. Und wenn ich bei einem guten Arzt bin, dann kriege ich eine saubere Diagnose, dann stellt er mir eine Therapie und er tut was Prophylaktisches, also dass das nicht noch mal so schlimm werden kann. Also ich brauche eine Diagnose heute Morgen, ich brauche eine Therapie mit dem geistigen Check und ich brauche eine Prophylaxe. Und die kriege ich aus der Perspektive der Gemeinde auf Kreta. Der Gemeinde auf Kreta. Immer im Wissen, das, was geschrieben ist, ist nicht nur damals für die Gemeinde in Kreta geschrieben, sondern hat seine Bedeutung auch für Gemeinde heute in unserer Zeit. Was ist los, wenn es um die Diagnose, die Therapie und die Prophylaxe geht? Gucken wir zuallererst also in die Krankenakten von Kreta. Sehen wir die Hygienemaßnahmen auf Kreta uns genauer an, um zur Rezeptverschreibung für Kreta dann zu kommen. Ein Blick in die Krankenakten. Paulus, da hast du eine klare Sprache. Bisschen derb, ein wenig ungezügelt, sagen manche. Manche kommen damit gar nicht klar und haben in ihrer begrenzten Einsicht dem Apostel Paulus hier massivste Vorwürfe gemacht bei dieser Textpassage. Man hat ihm gesagt, der Mann hat hier einen Ansatz von Antisemitismus. Paulus und Antisemitismus, das ist ja schon ein Witz in sich. Und dann noch eine volksverachtende Sprache, weil eben auf der einen Seite hier diese judaistischen Phänomene kritisiert werden und auf der anderen Seite hier die Kreter jetzt nicht ganz so glücklich wegkommen. Das ist doch gar nicht das, was im Mittelpunkt steht. Im Mittelpunkt steht, dass hier einer mit der Erfahrung und der Verantwortung, dem geistlichen Durchblick, ein ganz entscheidendes Aha-Erlebnis uns vermittelt. Neben dem Aha-Erlebnis wieder neu darüber nachzudenken, bin ich geistig gesund? Das ist ja mal eine wichtige Frage. Kommt doch hier in diesem Text zum Ausdruck, dass offensichtlich in meinem geistlichen Umfeld meine Nationalitätenprägung und meine geistliche Prägung und Biografie eine nicht unerhebliche Rolle spielt für mein Leben mit Jesus. Das ist doch mal erstaunlich. Nein, da werden keine Klassen und Stufen eingerichtet, keine Sorge. Da werden auch nicht irgendwelche alten Klischees bedient nach dem Motto die russische Seele oder der eigensinnige Schweizer oder der lebensfröhliche Rheinländer oder der bodenständige Bayer oder irgend sowas. Darum geht es doch gar nicht, sondern zu begreifen, es gibt für ganz bestimmte Menschen und Menschengruppen und auch geistliche Gruppen ganz typische Felder. Meine Herkunft, meine Prägung, mein Umfeld hat immer Stärken und Schwächen. Und wenn ich bei einem Mediziner ankomme, dann fragt er nicht danach, was die Stärke ist, sondern will mir doch bei der Schwäche helfen. Und deswegen zählt der Apostel Paulus nicht auf, was aus dem jüdischen Bereich alles gut und wunderbar in die Gemeinde hineingekommen ist. Und er sagt nicht, was wunderbar denn die Menschen, die Kreter sind, sondern die Schwachpunkte ins Visier. Nämlich das, was nun hier in den beiden Themenkreisen zum Ausdruck kommt, ihr Nationalcharakter auf der einen Seite und die judaistischen Elemente auf der anderen Seite, die der Gemeinde auf Kreta zu schaffen machen. Die Kreter und ihr Nationalcharakter, darum geht es. Und da kann der Apostel Paulus sogar ganz interessante Zitate auftun. Er zitiert hier den alten Priester und Seher, der im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt hat, Epimenides, der nun diesen Satz geschrieben haben soll, den er hier zitiert. Die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Das sagt der eigene Prophet. Und der eigene Prophet hat sich faktisch damit schon charakterisiert. Ist doch interessant, dass es in der griechischen Sprache ein Wort gibt für kretisieren, also kretisch leben. Und das meint lügenhaft leben. Und wir haben unser Wort vom Synkretismus und meinen damit ein Wort, das meint, auf der einen Seite macht jeder was für sich, aber pragmatisch wirft man alles zusammen, Hauptsache es kommen alle auf ihre Kosten. Da wird etwas vom Nationalcharakter deutlich. Und dann sagt hier der Apostel Paulus in diesem Text, dass es auf dem Problemhorizont des Judaismus gibt. Wie sagt einer der Ausleger, die sind gut in der Fabrikation von religiösen Theorien. Ja, da gibt es immer wieder was Neues, nochmal eine neue Abteilung, neue Absplitterung, neue, noch tiefere, noch speziellere, noch bessere Erkenntnis. Und so gibt es eine ganze Reihe von jüdischen Lehrern, die mit Fabeln, Sonderlehren, Bindung an ihre Lehrer und an ihre Lehrgebäude da ihren ganz besonderen sektenähnlichen Charakter aufbauen und die Gemeinde Jesu verwirren. Und wenn Sie jetzt in die Gemeindeakten von den kretischen Gemeinden hineingucken, dann sagt der Apostel Paulus, die Diagnose liegt auf den Tisch, da fehlt die Heiligung, da sind keine Werke da und das Massive ist, sie schädigen nicht nur sich selbst und sie ziehen andere auch noch mit in das Schlamassel hinein. Vor kurzem war eine Durchsage bei dem Verkehrsfunk, die habe ich so noch nie gehört. Da ist irgendein Rind auf die Autobahn gekommen, wie auch immer. Und die Durchsage lautet auf der AB so und so, Nummer so und so, gibt es Gefahr durch ein Rind und für ein Rind. Das fand ich ja sehr nett, nicht wahr? Also sagen Sie jetzt nicht, ich hätte Sie mit einem Rind verglichen, aber der Gedankengang ist ja schon stark, dass wenn bei mir selber etwas ungesund ist, dann stelle ich nicht nur für mich selber eine Gefahr dar, dass ich also selber dadurch in Gefahr gerate, sondern es gibt Gefahr durch ein Rind und für ein Rind. Es ist also beide Seiten sind da extrem. Und deswegen kann Paulus sagen, die gehen in ganze Familien hinein und verwirren und lehren, was nicht sein darf, aus ihren egoistischen Motiven heraus. Und das ist für ihn eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Das ist doch interessant zu hören bei der Diagnose. Da hakt's irgendwo. Da hakt's irgendwo. Da geht's nicht weiter. Immer an derselben Stelle. Und dann sagen wir, ja, das Phänomen ist ja interessant. Wenn es hier für die Kreter sowas gibt, dann erinnern wir uns, Mensch, das haben wir auch aus Missionsberichten ja schon erfahren. Dass uns Missionare erzählen, wie das Land, in dem sie leben, eine besondere Prägung hat, was für die Kennzeichen ist und wo sie auch vielleicht ihre Schwierigkeiten haben, im Evangelium reinzukommen. Und wir sagen, Mensch, das leuchtet uns ein. Da mit den Kretern und da mit den Missionsgebieten. Aber sehen Sie, die gute alte Regel der Bergpredigt lautet doch, dass ich nicht auf den Splitter in meines Bruders Auge gucke, sondern auf den Balken bei mir. Also stellt sich dann der konsequenten Auslegung doch die einfache Frage, Paulus, was wäre denn gewesen, wenn du an die Deutschen geschrieben hättest? Wenn du an uns geschrieben hättest und bitte jetzt nicht nur an allgemein das deutsche Volk, sondern auch noch an so eine bestimmte geistliche Sorte. Wir haben ja ganz verschiedene Sorten. Auch eine tolle Mischung ja heute Morgen hier. Vielleicht mehr dann das landeskirchliche Färbung oder die freikirchliche Prägung oder der pietistische Einschlag, so einen evangelikalen Hauch oder eine charismatische Prägung oder eine Höfrömmigkeit, was auch immer das sein mag. Also auf jeden Fall ganz, ganz verschiedene Farben, die da eben so sind. Paulus, was hättest du denn uns geschrieben, unserem Volk, unserer geistlichen Prägung? Und gib noch eins weiter, mir persönlich. Oder erinnern Sie sich nicht mehr, was wir im Lobpreisteil gesungen haben? Herr, ich habe da meine toten Winkel, ich habe meinen blinden Fleck. Ich habe da eine ganz bestimmte Ecke in meinem Leben, wo meine Wetterecke, meine Schlagseite ist. Krankheitsbilder, die immer wieder bei mir auftauchen, die mit meiner Biografie, meiner Prägung, meiner Geschichte zu tun haben. Der Brief des Paulus an die Deutschen, den gibt's ja nicht. Aber wie hätte er denn angefangen? Vielleicht hätte er angefangen mit dem, statt Epimenides, mit einem Zitat, das nachher Mozart vertont hat. Hätte gesagt, von denen gilt, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Klagen still. Das wäre zum Beispiel so ein deutsches Leitwort gewesen. Oder vielleicht hätte er angefangen mit Goethes Faust, das ist ja auch so was Wichtiges, wo die Engel dann dort sagen, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Klingt auch deutsch markant. Oder vielleicht hätte er ja auf Luther zurückgegriffen bei seinem Brief an uns, auf dieses Zitat, wo schon Luther sagen kann, wie man schon vor Zeiten sprach, die Welt will betrogen sein. Das wäre auch ein hilfreiches Durchblickswort für uns in unserem Land. Was hätte denn Paulus gesehen bei uns? Was hätte er denn gesehen? Hätte vielleicht unseren Hedonismus gesehen, unsere Glückssucht und unseren Geiz? Hätte er in den Blick genommen, dieser rasante Abbruch von Solidarität in unserer Gesellschaft? Jeder ist sich selbst der Nächste. Halt zusammen, was zusammenhalten ist. Guck auf dich und zieh's durch. Oder vielleicht diesen Geist der Unzufriedenheit. Vielleicht wäre bei ihm dieser intellektuelle Habitus aufgestoßen, den wir dauernd vor uns hertragen wie unser Spezialanzug. Oder vielleicht hätte er sich gestört an diesem aufklärungsgeschädigten, schizophrenen Verhalten von Glaube und Denke, was bei uns sich breit macht. Oder vielleicht diese Bindungsangst oder unsere Fähigkeit, Dinge so dermaßen kompliziert zu durchdenken, dass wir aus der Theorie nie mehr in die Praxis kommen. Oder diese harmoniesüchtige Profilsucht, die bei uns sich breit macht. Oder das Aufleben von einem christlichen Humanismus der Anständigen. Vielleicht wäre ihm auch die Doppelmoral aufgestoßen. Jesus theoretisch ganz oben, praktisch ganz unten. Alle Dinge, wo man merkt, Herr, was ist denn die Diagnose? Und wenn dieser Text heute Morgen bei Ihnen und bei mir ankommt, dann gucken wir doch nicht nur mit ausgestrecktem Zeigefinger auf irgendwelche Gräter vor 2000 Jahren, sondern wir beten das Diagnosegebet der Gemeinde Jesu. Bin ich auch bei meinem Wallen meines Meisters treuer Knecht? Kann mein Wandel ihm gefallen? Ist mein Wille vor ihm recht? Folge ich ihm, wohin er geht? Oder steht noch mein Sinn, wo der Wind der Welt hinweht? Zeig mir, Jesus, wo ich bin. Gib mir in meinem Leben eine Diagnose. Warum, wo es bei mir hakt, wo ich geistlich nicht weiterkomme, wo ich festhänge, wo ich mit meinem Nationalcharakter, meiner geistlichen Prägung, meinem persönlichen Profil, dir und deinem Wirken im Wege stehe. Dass ich so unbeweglich bin, so kleinkariert, vielleicht so nachtragend, selbstgerecht, beleidigt, nicht leidensfähig, keine geistliche Linie drin habe, gierig, wie auch immer. Zeig mir, Jesus, wo ich bin. Dann haben Sie den ersten Teil dieses Textes erfasst. Typische Krankheiten für Sie, für unsere Prägung, für unser Land. Aber dabei bleibt es ja nicht. So nach der Diagnose, ich sehe, Herr, das ist mein Problem. Da stehe ich andauernd davor, da hakt es andauernd in meinem Leben mit dir. Brauche ich ja jetzt eine vernünftige Therapie. Und es gibt hier ganz klare Hygienemaßnahmen des Apostels Paulus. Das allererste, was er sagt, zur Therapie gehört, deswegen gibt es Gemeinde. Deswegen gibt es Gemeinde. Der Apostel Paulus ist nicht nur der, der uns über die Gemeinde an sich lehrt, den Leib des Christus und ihre Zugehörigkeit zum Leib des Christus durch die persönliche Entscheidung ihres Lebens, durch die Herauswahl, durch den Sohn Gottes vor Grundlegung der Welt, sondern er ist auch der, der sagt, das ist in einer normalen, lokalen Gemeinde verhaftet. Das brauche ich. Denn die Erfahrung lehrt uns doch, wenn wir uns absondern von Gemeinde Jesu, dann werden wir immer komischer. Dann werden wir immer mehr unserem Einzelgängertum entsprechend. Dann werden wir immer mehr auch zu Grenzgängern. Und manche von uns sind auch zu Fremdgängern geworden, haben die Grenze lange schon überschritten. Und deswegen, wenn ich meine Diagnose stelle, Herr, wo meine Gebiete sind, wo meine Schwachpunkte sind, dann brauche ich, Herr, als erste Therapiemaßnahme die Erkenntnis, der Wert einer normalen, real vorfindlichen Gemeinde, in der ich mit drin bin. Eine Gemeinde, die mir ein Gegenüber ist, die mir Korrektur ist, in die ich eingebettet bin. Und zu dieser Gemeinde gehört als weitere Therapiemaßnahme Älteste oder Aufseher, Bischöfe, Haushalter, eben die Begrifflichkeit, die in Titus 1 auftaucht. Persönlichkeit durch den Heiligen Geist, so sagt es Epheser Kapitel 4, herausgerufen wurden für diesen Dienst an der vorfindlichen Gemeinde. Und die werden hier besonders beschrieben. Und das ist natürlich eine lange Liste, die hier nun steht, von den ältesten Bischöfen, von den Aufsehern und von denen, die die Haushaltung zu machen haben, dass hier eine lange Liste von Eigenschaften dieser Persönlichkeiten aufgezeigt ist. Untadelig, Mann einer einzigen Frau, gläubige Kinder, nicht im Ruf, seien liederlich oder ungehorsam, untadelig als Haushalt, nicht eigensinnig, jähzornig, kein Säufer, nicht streitsüchtig, kein Gewinnsuchend, gastfrei, gütig, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam. Was ist das denn? Das ist die Liste für jeden Christen. Für jeden Christen. Und das, was für jeden Christen gilt, erwartet man auch von der Leitung. Und da besonders. So ist es. Das ist nicht total was ganz Herausgehobenes und alle anderen können leben, wie sie wollen. So, das, was hier der Apostel Paulus hat, ist eigentlich gar nichts Ungewöhnliches. Das erwartet er von allen, die an Jesus Christus glauben. Aber auch von denen, die in der Leitung stehen und von denen besonders. Und jetzt sagt Paulus, als Therapie hat der Heilige Geist euch gegeben. Zum einen eine genau vorfindliche Gemeinde. Er hat euch Älteste, Bischöfe und Haushalter gegeben. Und die haben die Lehre. Auch wenn sie sagen, es ist aber enttäuschend. Nur die Lehre, mehr haben sie nicht. Eine Lehre, eine gesunde und gesundmachende Lehre. Und das ist ein typisches Wort für die Pastoralbriefe. Für den ersten und zweiten Timotheusbrief und für den Titusbrief. Gesund und gesundmachend. Im Griechischen Hygienos. Da kommt unser Wort von der Hygiene her. Und sehen Sie, wenn Sie hineinschauen in diese kurzen Briefe, in diese kurzen drei Briefchen, entdecken Sie achtmal das Stichwort vom Gesundsein und vom Gesundmachen. Das heißt, es war für den Apostel Paulus ein ganz großes Thema, seinen gemeindeleitenden Mitarbeitern das ins Stammbuch zu schreiben. Passt auf, dass der Laden nicht krank wird und nicht krank bleibt. Arbeit daran, dass es gesund ist. Wie geht das? Indem es gesunde Lehre gibt, indem es gesunde Worte gibt und indem man gesund im Glauben ist. Und das kommt insgesamt 8-mal in diesem Text vor. Darum geht's. Das heißt, der Apostel Paulus sieht das als wichtig an, dass die Lehre in der Gemeinde eine große Rolle spielt, weil dadurch Gesundes und Gesundmachendes hineingeht. Gesund, das ist ja so ein Allerweltswort. Was ist denn gesunde Lehre? Gesunde Lehre. Und sehen Sie, das ist wie bei uns heute auch, wenn es um Gesundheit und um gesunde Ernährung geht. Dann haben wir eine ganze Reihe von Spezialgurus, die genau das wissen, wie es zu gehen hat. Und die eine einzige Sache dann sozusagen aufs Treppchen hochstellen und sagen, mach's nur so und irgendwas. So ihre Spezialfündlein und ihre Spezialgruppen haben. Wenn der Apostel Paulus von gesunder Lehre spricht, dann meint er Ausgewogenheit anhand der Heiligen Schrift von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Wenn der Apostel Paulus von gesundmachender Lehre spricht, dann meint er eben genau dieses alles Zusammengehörende des einen Wortes Gottes, der Schöpfer der Menschen und der Schöpfer allen geistlichen Lebens uns gegeben hat. Und immer wenn ich aus dieser gesundmachenden Gesamtlehre Einzelnes für mich herausnehme und es besonders hochstelle, wird es immer schief. Deswegen sagt der Apostel Paulus, achte auf gesunde Lehre. Das muss ausgewogen sein. In dem, was gelehrt wird und wie es auch dann gesagt wird. Paulus, wie werden wir therapiert? Indem ihr in der Gemeinde seid, indem ihr Lehre habt, indem ihr die Lehre habt und indem die Lehre sich gründet auf das zuverlässige Wort. Auf das zuverlässige Wort. Damit er Kraft habe, erhalte sich an das Wort, das gewiss ist, das treu, das fest ist, auf dem man tatsächlich auch dann stehen kann. Auf dieses Wort gründet sich die Lehre. Nicht im Sinn von Richtigkeiten, die gesagt werden. Deswegen legt der Apostel Paulus ja so großes Gewicht darauf, dass Gottes Wort prophetisch verkündet wird. Nicht nur im Sinn von endzeitlich, apokalyptisch, sondern prophetisch im Sinn von in meine Lage hineinsprechend. Damit es mich erwischt, mich erreicht. Und wenn Sie das vor sich haben, dann können wir doch sagen, da haben wir eine lange Serie von Erfahrungen miteinander gemacht, wie in der Weise Gottes Wirk genau so wirkt. Genau so wirkt Gottes Wort. Dass es als Wort da ist, dass es gelehrt wird durch Lehrer in der Gemeinde. Und es hat enorme therapeutische Wirkung. Ich denke, wenn wir jetzt einen Erfahrungsaustausch machen würden und Sie einmal die unterschiedlichen therapeutischen Wirkungen erzählen würden, die das Wort Gottes in Ihrem Leben gehabt hat, das wäre eine lange, lange, lange Kette, die sich durch diesen Saal hindurchziehen würde. Wie heißt es im Propheten Jeremia? Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Wie steht hier gerade eine Seite davor? Alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Da geht's drum. Dieses Wort Gottes, sagt hier der Apostel Paulus, hat die therapeutische Wirkung vor allem in zweierlei Hinsicht. Wenn ich also meine Diagnose vor mir habe, meine schwarzen Flecken und meine dunklen Bereiche, meine Schattenseiten ins Visier genommen habe, dann kommt das Wort Gottes mit einer besonderen doppelten Wirkung bei mir an. Es hat eine enorme Korrekturkraft. Eine enorme Korrekturkraft. Paulus kann uns hier sagen, wenn das Wort ankommt bei mir, dann wird mir manches Mal widersprochen. Dann werde ich zurechtgewiesen. 2-mal kommt dieses Wort vor. Das heißt, ich kann den Weg, den ich bisher gegangen bin, nicht einfach mehr weitergehen. Und ich denke, dass viele von Ihnen, vielleicht sogar heute Morgen, das in der Weise erleben, dass der Heilige Geist Ihnen sagt, diesen Weg, den du gegangen bist, kannst du nicht mehr weitergehen. Diese Einstellung, die du zu Menschen hast, zu Personen, zu Situationen, zu mir, das geht nicht. Ich werde zurechtgewiesen. Ich lande an seinem Wort vor einer Betonmauer, wo sich er weitergeht. Zu Recht sagt ein Ausleger, das geben wir ja nicht zu. Müssen wir auch nicht gleich, weil wir alle Angst haben vor einem Gesichtsverlust. Aber manches Mal macht der Heilige Geist das so barmherzig, dass es eben uns ins Herz hinein sagt. Und dann suchen wir möglichst Wege, ohne großen Gesichtsverlust unser Leben wieder in den Griff zu kriegen und zu ändern. Ja, natürlich. Aber das Wort hat eine enorme Korrekturkraft, dass ich an dieser Grenze stehen bleibe, nicht weitergehe und Gott mir sagen kann, stopp, jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss. Das ist ein Segen. Das ist ein Segen, wenn Gott so ankommt. Das ist ein Segen. Manchmal finden wir das nervend, wenn Gott uns auf die Füße tritt. Wir ärgern uns dran, wenn er seine Grenze aufbaut. Wir lieben das nicht, wenn eine rote Ampel uns hinstellt. Aber im Grunde genommen, wenn wir ehrlich sind, merken wir, das ist doch ein Segen. Dass Gott uns nicht einfach laufen lässt, sondern dass er in unser Leben hineinspricht. Dass ein Heiliger Geist in meinem Kopf, in meinem Herzen, im Gewissen operiert, sein Wort lebendig macht und sagt, so geht's nicht weiter. Das ist ein Segen. Vor ein paar Tagen habe ich einen LKW gesehen, da stand als Werbung obendrauf, Ihre Sorgen möchten wir haben. Das war schön doppeldeutig und die meinten das ernst. Ihre Sorgen möchten wir haben, in Klammern Abfallentsorgung. Ja, das stand drunter, das fand ich eine gute Werbung. Da komme ich mit meinem Leben, an, kriege eine Diagnose und der Heilige Geist sagt mir, Andreas, so sieht's bei dir aus. Das ist dein Nationalproblem, das ist dein geistliches Problem, das ist dein persönliches Problem, das ist die Diagnose, das bist du. Und dann fahre ich meinem Leben vor die Wand und merke eine Grenze, aber dann lässt er mich doch da nicht allein. Dann steht er da und sagt, deine Sorgen möchte ich gern haben. Die möchte ich echt gern haben, jetzt gib sie doch mir. Die Sorgen um deine Sünde, die Sorgen um den fehlenden Erfolg, die Sorgen um die Belastungen, die ich angesprochen habe. Ich lasse dich doch nicht allein in der Korrekturphase. Gib mir jetzt diese Sorgen. Und dann stellt mich das Wort Gottes durch das Wirken des Heiligen Geistes wieder auf einen neuen Raum. Das ist doch diese wunderbare Erfahrung, die viele von uns vielfach gemacht haben. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das Blut Jesu macht uns rein und stellt die Gemeinschaft wieder her. Das ist was Wunderbares. Wir sagen, ja, hier bin ich wieder. Danke, auch wenn es wehgetan hat für die Diagnose. Und danke für die Therapie. Danke, dass dein Wort Korrekturkraft hat. Und wenn es noch Korrekturkraft hat, dann wirkt es doch noch bei Ihnen und bei mir. Aber das Wort Gottes hat nicht nur die Korrekturkraft, sondern das Wort Gottes hat auch eine enorme Motivationskraft. Und das ist das Zweite, was hier der Apostel Paulus in der Therapie sagt. Ich werde nicht nur korrigiert durch das Wort Gottes, sondern ich werde auch motiviert durch das Wort Gottes. Paulus sagt zu Mitarbeitern wie Titus, die machen das nicht aus sich selbst heraus, sondern die haben ihre Kraft darin, dass sie sich am Wort festhalten. Das ist ihre eigentliche Kraft. Die Motivationskraft eines Mannes wie Paulus, die Motivationskraft eines Titus, die Motivationskraft der Leitenden der Gemeinde Jesu liegt in dem Wort, darin liegt eine Kraft drin. Das gilt auch für Sie und für mich. Dieses Kraftfinden im Wort für Ungewohnte, für Ungewollte, für Angespannte, für Kleine, für Demütige, für gehorsame Wege, die wir zu gehen haben. Und dann finden wir in diesem Wort eine Motivationskraft, die da ist. Ich denke, Sie alle kennen das, dieses befreiende, wohltuende dieser Glaubenshygiene, dieser Gesundheit des Glaubens. Und wir haben Gebet dafür, einzeln und in der Gruppe, dass genau dieses Phänomen auch an diesem Morgen passiert. Dass in der Gegenwart dieses Wortes Gottes nicht nur Diagnose geschieht, sondern auch Therapie. Menschen korrigiert und motiviert werden in der Gegenwart des Wortes, der Lehre, durch Lehrer in der Gemeinde. Aber dabei kann es ja nicht bleiben. Sondern es geht jetzt neben der Diagnose, ich sehe mich neu, ich sehe mich klar, und der Therapie in der Gegenwart des Wortes Gottes um eine gute Prophylaxe. Ich muss ja nicht wieder da in genau diese Schiene, genau in diesen Fehler reinrutschen, der da ist. Und deswegen gibt es eine Rezeptverschreibung für Greta. Greta kriegt ein ganz klares Rezept. Das Rezept ist sehr eindeutig hier in diesem Bibeltext zu erkennen. Einmal täglich sein Wort einnehmen. Einmal täglich sein Wort einnehmen. Jetzt sagen Sie mir, das ist primitiv. Ich sage Ihnen, das ist nicht primitiv, das ist elementar. Primitiv heißt negativ. Elementar heißt, darauf gründet sich geistliche Gesundheit. Und sagen Sie nicht, dass das so einfach wäre. Sagen Sie nicht, dass das so einfach wäre. Einmal täglich sein Wort einnehmen. Ich bin überzeugt davon, dass wesentlich weniger als wir meinen, in der Gemeinde Jesu einmal täglich sein Wort einnehmen. Ich bin auch überzeugt davon, dass wesentlich weniger als wir meinen, in diesem großen Saal einmal täglich sein Wort einnehmen. Und verstehen Sie, selbst wenn Sie sein Wort eingenommen haben, im Sinn, dass Sie es zur Kenntnis genommen haben, ist doch noch lange die Frage, ob Sie es eingenommen haben. Soll ich Ihnen erläutern? Stellen Sie vor, Sie haben starke Kopfschmerzen. Sie haben starke Kopfschmerzen und dann kamen Sie eben ein entsprechendes Rezept und jetzt haben Sie also Kopfschmerztabletten bekommen. So, und jetzt ist die erste Frage, dass Sie sagen, ich nehme also dieses Medikament ein. Und Sie behaupten, ich nehme das Medikament ein, indem ich zur Kenntnis nehme, es gibt das Medikament. Da meinen schon viele, das wäre es gewesen, nicht wahr? Es gibt die Bibel, wunderbar, aber das heißt noch lange nicht, dass ich es eingenommen habe. Die Nächsten sagen, nein, Kopfschmerztabletten sind in meinem Haushalt vorhanden. Das ist auch schon eine wichtige Sache. Sie haben ganze Regale voller Bibeln stehen und Auslegungen der biblischen Literatur. Aber deswegen habe ich es noch lange nicht eingenommen. Die Nächsten unter uns sagen, nein, ich glaube an die Wirkkraft von Kopfschmerztabletten. Das ist auch hilfreich, nur das tut doch überhaupt nichts zur Sache. Wenn Sie sagen, die Bibel ist ein ganz wichtiges Buch und ich glaube an die Heilige Schrift, da hat sich in Ihrem Leben dadurch durch diesen Glauben erstmal und die Aussage dieses Glaubens noch überhaupt nichts geändert. Die Nächsten nehmen diese Schachtel mit den Kopfschmerztabletten und sinnieren vor diesen Kopfschmerztabletten und sagen, wunderbar, dass es Kopfschmerztabletten gibt. Die halten sie fest, die meditieren drüber, die streicheln sie, nicht wahr? Sagen, wunderbare Kopfschmerztabletten. Die nehmen die Bibel und haben noch einen Goldumschlag drum und stauben sie regelmäßig ab und schlagen sie auf und denken über einige Verse meditatios nach. Aber das tut noch gar nichts zur Sache. Wieder andere, die sagen, ich nehme es zur Kenntnis, es gibt die Bibel. Ich lese sie auch. Nur indem sie die Bibel gelesen haben, haben sie noch nicht eingenommen. Sie wissen, wie viele Tage es in Ihrem und meinem Leben gab, wo ich die Bibel gelesen habe, rein als Vorgang. Aber ich habe sie nicht eingenommen. Und wieder andere, die sind mehr am Homöopathietrip, die sagen, je kleiner das Stück des Wortes Gottes, desto wirkungsvoller. Ja? Und dann ist schon die Losung schon fast zu groß. Und deswegen nehmen wir noch die Teillosung, davon noch ein halbes Wort. Und das muss dann reichen, irgendwie wird es dann schon wirken. Einnehmen heißt, ich nehme es doch in mein Leben hinein. Es ist in mir drin. Und einmal das Wort Gottes täglich einnehmen, heißt nicht es zur Kenntnis nehmen, davon hören, es gutheißen, irgendwie daran glauben, sondern es ins Leben hineinnehmen. Und jetzt begreifen Sie mit mir, wie elementar wichtig das für geistliche Gesundheit ist, dass wir diese Rezeptverschreibung der Gemeinde Jesu wieder neu ernst nehmen. Lass mich einmal täglich dein Wort einnehmen, Herr. In mein Leben hineinnehmen, dass es in meinem Leben eine Wirkung hat. Und deswegen hat der Titusbrief ein Thema, das sich wie ein roter Faden hindurchzieht. Immer wieder geht es um diese Lehre des biblischen Wortes. 1,9, das Wort der Lehre, das gesunde Lehre. In 2,1, die heilsame gesunde Lehre. In 2,3, sie sollen aber Gutes lehren. In 2,7, unverfälschte Lehre. In 2,10, die Lehre Gottes unseres Heilandes. In 3,8, lehre sie, damit all die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das heißt, aus diesem Einnehmen des Wortes Gottes folgt ein entsprechendes Leben durch die Wirkkraft des Wortes Gottes. Ob Sie Wort Gottes eingenommen haben, erkennen Sie an der Wirkkraft des Wortes Gottes. Oder ob Sie Wort Gottes zur Kenntnis genommen haben. Eingenommenes Wort Gottes wirkt. Zur Kenntnis genommenes Wort Gottes wirkt nicht. Eingenommenes Wort Gottes wirkt. Was ist das für ein Erfahrungshorizont von Menschen, die wieder neu angefangen haben, Wort Gottes nicht nur zu bejahen, zu ehren, zu streicheln, zu meditieren, irgendwie gut zu heißen, zur Kenntnis zu nehmen, sondern es einzunehmen. Und es tut sich vor uns ein riesiges Feld der Bibel auf von Persönlichkeiten, die uns ein mutmachendes Vorbild sind, was es heißt, Wort Gottes einzunehmen. Ach, ich erinnere Sie einfach nur so an so ein paar Beispiele, so ein paar Blitzlichter, damit Sie so ein bisschen motiviert in die Woche reingehen, um zu sehen, wie kann ich Gottes Wort nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern wie kann ich es einnehmen. Und da sehen Sie, wie wir den Apostel Petrus da oben sitzen, kurz vor Mittagszeit, nicht wahr? Und er hat alles andere im Sinn, als dass er jetzt Gottes Wort gerade einnehmen wollte. Da war eben so die normale Bibellese dran. Und im Augenblick, wo er so ganz normal seine Bibellese durchging, in der Zeit des Gebetes vor Gott war, da kommt das Wort Gottes in einer Deutlichkeit in sein Leben hinein, das seinen ganzen theologischen Bestand, den er bisher hat, über den Haufen geworfen hat. Sie kennen das mit diesen kriechenden Viechern da und allen unreinen Zeug da. Und plötzlich wird Gott ganz klar und deutlich und bringt ihn zum Ausdruck, welche heilsgeschichtliche Zäsur jetzt hier dran ist, dass das Evangelium von Jesus nicht nur dem Volk Israel gesagt werden muss, sondern auch den Nationen. Wunderbar. Und dann kann Petrus da oben sitzen und sagen, das schreibe ich mein geistliches Tagebuch. Was für eine Erkenntnis. Da mache ich eine Bibelstunde draus. Wunderbar. Dann wäre es doch nicht eingenommen gewesen. Eingenommen wurde dieses Wort erst in dem Augenblick, wo der Apostel Petrus, nachdem die Delegation von Cornelius kam, gesagt hat, und jetzt packe ich meinen Rucksack und gehe mit denen mit. Da ist das eine Wort, das Gott ihm gesagt hat, eingenommen worden, im eigentlichen Sinn. Es wurde wirksam. Oder ich erinnere Sie an die Bekehrungsgeschichte von Zachäus, die diesen kleinen Dicken mit dem großen Geldbeutel, nicht wahr, der da in einer Art Affenmentalität da auf diesen Baum raufklettert, um möglichst Jesus nicht zu begegnen. Und der begegnet gerade Jesus. Also nicht nur so ein bisschen, so mit ganz massiv. Komm runter, ich muss heute in dein Haus einkehren. Und dann sitzt dieser Jesus bei Zachäus und in der Gegenwart des einen Wortes Gottes, Jesus Christus, beginnt das Wort zu wirken. Und Zachäus sagt, und jetzt muss ich meine ganzen Konten wieder in Ordnung bringen, das ist mir klar. Und ich gebe natürlich die übermäßigen Zahlungen zurück und dann machen ein paar Spendenvermerke. Da wurde das Wort, was er von diesem Sohn Gottes gehört hatte, wirksam. Wissen Sie wann? In dem Augenblick, wo er den Scheck unterschrieben hat und nicht vorher. Das heißt, das Wort muss zur Tat werden, dann nehme ich es ein. Und ich erinnere mich an diese wunderbare Frau, wo im Kapitel 9 der Apostelgeschichte von berichtet wird, Tabitha, je nachdem, welche Schreibform sie nehmen, von der es heißt, wie sie in der Gemeinde damals ihren diakonischen Dienst praktiziert hat. Ja, ganz offensichtlich den Leitmaßstab der großen Jerusalemer Leitfigur für ihr Leben genommen, wenn der Apostel Jakobus uns sagen kann, das ist ein guter Gottesdienst, hier diese Witwen und die Waisen zu besuchen und sie zu versorgen und damit ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Das war Tabithas Gottesdienst. Das hat er nicht nur einmal gehört vom Jakobus damals in Jerusalem, das hat die praktiziert. Und so gab es im Leben dieser Frau ein wirksames, eingenommenes Wort Gottes. Oder ich erinnere Sie an Apostel Paulus. In dieser großen Not seiner eigenen Persönlichkeit, wo wir bis heute nicht wissen, was ihn wirklich letztendlich an psychischer, physischer Not so dermaßen in die Verzweiflung hineingebracht hat, dass er vor Gott schreiend da ist, dass sich das ändert. Das muss sich ändern. Und dann gibt ihm Gott dieses durchschlagende Wort, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit zur Vollkommenheit kommend. Und im Augenblick nimmt er das Wort ein. Er nimmt es ein, verstehen Sie, indem er sagt, gut Herr, dann soll's so sein. Dann höre ich auf, dagegen zu beten, wenn du einen anderen Weg für mich hast. Dann nehme ich das ein, dieses Wort, und lebe jetzt diesen Weg mit der Einschränkung, die du in mein Leben hineinfordert hast. Da hat es in seinem Leben ein wirksames Wort gegeben. Oder ich erinnere Sie zum letzten noch einmal an Apostel Paulus, wenn er uns im Philipperbrief das deutlich macht, wie ihm das klar wird, was die Ziellinie seines Lebens betrifft. Und angesichts dessen, was da alles in seinem Leben schiefgelaufen ist und was dem Mann alles gesagt und nachgesagt wurde, welche Verleumdung über den im Gange waren und wie die Gemeinde Jesu diesen Apostel runtergemacht hat, kann der sagen, ich vergesse, was da hinten ist. Ich vergesse es und ich will es auch vergessen. Ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und dann merken Sie im Leben dieses Mannes ein wirksames Wort an. dass ich mir in einer eigenartigen, selbstbespiegelten Nostalgie in all die Fehler rückwärts guckt. Sondern weiß, da ist das Blut des Sohnes Gottes drüber. Und es darf wieder das bisschen Leben, was ich habe, nach vorne leben. Wirksames Wort, merken Sie das? Einmal täglich Gottes Wort einnehmen. Einnehmen, das ist die Therapie. Danke, Paulus, für diesen Text und für diesen Brief an die Kreter. Danke für den Blick über die Schulter ins Arbeitszimmer des Titus. Danke für deine Diagnose, wo ich nur betend dastehen kann und sagen kann, zeig mir, Jesus, wo ich bin. Danke für deinen Therapieansatz. Therapiere mich durch dein Wort in der Lehre, durch Lehrer in der Gemeinde. Therapiere mich. Korrekturfähig, motivationsfähig, lass dein Wort in mir sein. Und Herr, nicht nur die Diagnose und nicht nur die Therapie, sondern zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Zeige, wie es neu uns schafft. Kranke macht genesen. Jesus, dein allmächtig Wort, fahr in uns, auch in uns zu wirken fort, bis wir ganz genesen. Soweit es Ihnen möglich ist, bitte ich Sie, zum Gebet aufzustehen. Herr Jesus Christus, in deinem Namen kommen wir heute Morgen zum Vater. Und danken dir auch für diesen Textabschnitt der Heiligen Schrift. Und wir danken dir, dass du uns Worte gegeben hast, die nütze sind zur Lehre, zur Gerechtigkeit, zur Erziehung, zum Wachstum in der Vollkommenheit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem Werk, guten Werk geschickt. Und so danken wir dir auch für dieses Wort an diesem Tag. Und jetzt bitten wir einfach füreinander, dass du heute Morgen durch deinen Heiligen Geist uns ein Stück Erkenntnis, ein Stück Klarheit, ein Stück Licht über der Diagnose unseres geistlichen Lebens gibst. Zeig uns, Jesus, wo wir sind. Und wir bitten dich, dass dein Wort anfängt in uns zu wirken, weitermacht in uns zu wirken. Lass uns nicht so bleiben, wie wir sind. Das ist unsere große, ernst gemeinte, heilige Bitte vor dir, unserem Gott. Schaffe diese Korrektur, schaffe diese Motivation durch dein gutes Wort unter uns. Und lass das so geschehen, dass wir es einnehmen. Ach Herr, erbarm dich drüber. Du weißt, wie oft wir um die Bibel herumschleichen und sie in einer eigenartigen Weise verehren, ohne dass sie in unserem Leben lebt. Gib uns eingenommenes Wort Gottes. Segne dazu auch die Woche, die vor uns liegt. Wir befehlen uns der Leitung deines Heiligen Geistes an. Er soll stark, wirkmächtig unter uns sein. Dir zur Ehre, Menschen zum Segen, uns zur Erfüllung unserer Existenz. Dank sei dir. Amen.